HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle.
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
And all the time you was the hole in my shoe which was letting me
I wear tired shoes.
Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything, but they hold for my blue suede shoes.
Nur ein paar wenige Beispiele aus einer langen Liste von Songs und Hits, die sich mit Schuhen beschäftigen. Mit blauen Wildlederschuhen, Schuhen mit Diamanten an den Sohlen, feinen italienischen Schuhen, Schuhen mit Löchern oder Stiefeln, denen man ansieht, die Trägerin ist der Boss. Ein Schuh, so verrät uns das Lexikon, ist eine Fußbekleidung mit einer stets mit dem Oberteil verbundenen festen Unterlage aus Leder, Holzgummi oder Kunststoff, die primär dem Schutz der Fußsohle dient. Soweit so prosaisch. In Wirklichkeit aber ist der Schuh viel mehr. Sneakers, Boots, Sandalen, Ballerinas, Loafers, Pumps mit hohem Absatz, mit kleinem Absatz oder ganz ohne Absatz. Der Vielfalt sind kaum Grenzen gesetzt. Schuhe kann manche und mancher nie genug haben. Schuhe sind Fetisch und Leidenschaft und Schuhe sind ein Stück Kultur mit einer langen Geschichte. Woher kommt der Flipflop? Wie hat sich der Absatz entwickelt und seit wann unterscheiden wir zwischen rechtem und linkem Schuh? Antworten liefert das Deutsche Ledermuseum in Offenbach in seiner neuen Ausstellung Step by Step – Schuhdesign im Wandel.
Ausgerechnet. Sandalen, die ältesten Schuhe der Welt. Nicht Stelzschuhe, nicht Stiefel, nicht Halbschuhe, nicht Sneaker und auch ganz bestimmt keine Pumps.
Ausgerechnet.
Sandalen. Präsentiert das Deutsche Ledermuseum in Offenbach gleich mehrfach. Diese hier stehen im Rampenlicht und sind bei den Ladies sehr begehrt. Es sind nämlich Manolo Blahniks. Aus farbigem Rochenleder, sagt Ines Florschütz, die Direktorin des Deutschen Ledermuseums.
Das ist eine Riemchensandale, auch eine Sandale. Das sind ganz spannende Geschichten, denn eine Sandale ist erst relativ spät, eigentlich erst so im 20. Jahrhundert, wirklich gesellschaftsfähig geworden. Es war früher sehr verpönt, als Frau offen in der Öffentlichkeit nackte Füße zu zeigen.
Spätestens seit der US-Fernsehserie Sex and the City ist das natürlich anders. Schuhe als Statussymbol erklimmen ungeahnte Höhen. Manolo Blahnik, Jimmy Shaw, Christian Louboutin, Roger Vivier oder Vivian Westwood. Deren Modelle werden hier präsentiert und gegenübergestellt mit ähnlichen Schuhen aus früheren Epochen. Im Ledermuseum werden Paare gebildet, um Ähnlichkeiten aufzuzeigen, sagt Mitkuratorin Leonie Wiegand und deutet auf extravagante Pumps in Lackrosa von Designer Christian Louboutin.
Das ist übrigens das Modell Hot Chic 100. Daneben zeigen wir einen barocken Absatzschuh, der als der Absatz um 1700 höfisch unter dem Sonnenkönig Ludwig XIV. An den europäischen Höfen modisch wurde, kennzeichnete man eben seinen Status und seine Zugehörigkeit vor allen Dingen zum königlichen Hof, nämlich mit diesen rot gefärbten Absätzen.
Pumps, Sneakers, Fetischstiefel, Filzpantoffeln, Mokassins. Step by Step, Schuhdesign im Wandel, zeigt Schuhe aus vielen Epochen. Thematisch geordnet nach Machart und Grundtyp, nach Material, Status und Design.
Cheers. 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 Oh my God. Cheers.
Stilettos, Plateauschuhe, Slingpumps, aber auch Schlupfschuhe aus Österreich oder sibirische Stiefel aus Fischhaut. Und natürlich immer wieder Sandalen.
HR-Info-Kulturreporter Jan Tussing über die Ausstellung Step by Step – Schuhdesign im Wandel. Zu sehen im Deutschen Ledermuseum in Offenbach bis zum 31. Mai 2020. Wie man Schuhe designt, entwirft und konstruiert, das kann man lernen in einer Ausbildung an der Deutschen Schuhfachschule in Pirmasens. Stefan Seidenschnur unterrichtet als Ingenieur an der Deutschen Schuhfachschule und ich habe ihn gefragt, wozu bilden Sie im Zeitalter des Internets Schuhdesigner aus, wo doch heute jeder selbst mit einer App seinen persönlichen Schuh entwerfen kann?
Es gibt ganz viele kreative Menschen. Insofern stimme ich Ihnen zu, viele zeichnen Schuhe, viele zeichnen Mode, was sie sich selber wünschen. Aber ein Schuhdesigner ist einfach noch ein Stückchen mehr. Eigentlich kommt das ja, das Wort Designer, aus dem Englischen. Und das Erste, wofür Designer steht, ist eigentlich Konstrukteur. Wir denken immer nur an Mode und neue Materialien, neue Schnitte. Aber eigentlich ist es zuallererst mal der Konstrukteur. Und genau da setzen wir an. Und das kann eigentlich jemand, der das nicht gelernt hat, gar nicht leisten. Es müssen Schnitte entworfen werden. Es müssen wirkliche Arbeitsschritte geplant werden mit den Maschinen. Und keiner kommt auf die Idee, sich Architekt zu nennen, weil er super ein Haus planen und entwerfen kann. Man kann es zeichnen, das Haus, aber man traut sich nicht selber zu, eine Bauüberwachung durchzunehmen. Aber das sind die Aufgaben des Architekten. Und genauso muss man das auch bei den Schuhdesigner sehen.
Das ist ein schönes Bild. Also man weiß, wie das Haus aussehen soll, aber alleine bauen kann ich es nicht.
Genau so.
In diesem Jahr haben zwei ihrer Studentinnen den Crazy Shoe Award bekommen. Ich habe mir das im Internet mal angeguckt. Wir können im Radio schlecht Bilder zeigen, aber können Sie es beschreiben, wie sehen Schuhe aus, die so verrückt sind, dass sie dafür einen Preis kriegen?
Das Ziel ist es, der Schuh muss mindestens über den Laufstrick laufen können. Also er soll tragbar sein. Und ansonsten sind dem keine Grenzen gesetzt. Dieser Schuh hat keinen Anspruch, wirklich auf der Straße laufen zu können. Das ist wünschenswert, ist aber kein Muss. Und dementsprechend hatten wir schon die verrücktesten Entwürfe.
Zum Beispiel?
Ja, dieses Jahr hat ja gewonnen der Schuh, der sich so ein bisschen an der Harley Davidson orientiert. Aber genauso gut hatten wir schon einen Schuh für eine fleischfressende Pflanze. Also der ist also danach kreiert worden. Ne? Wir hatten einen Schuh schon, der quasi für den Götterboten Hermes gedacht war.
Mit Flügeln.
Genau. Also wirklich grenzenlos. Die Schüler müssen sich einfach was einfallen lassen. Während der 2 Jahre bei uns haben sie einmal Gelegenheit, wirklich ihre Kreativität freien Lauf zu lassen, in jede Richtung. Dahinter steckt natürlich zumindest ein kleiner ernster Anspruch. Die Schuhe, die sie kreieren, müssen tragbar sein. Also es stecken wieder Konstruktionen drin. Sie müssen sich Gedanken machen, wie ein Schuh sich zusammensetzt, auch wenn er ein bisschen außergewöhnlich ist. Mhm. Ansonsten, die restlichen 2 Jahre, sage ich mal lapidar, sollen sie tragbare Schuhe herstellen für den Mainstream.
Also das führt eigentlich auch schon zu der Frage, muss Schuhdesign heute verrückt sein und ausgefallen, um in der Modewelt und auch bei den Menschen, vielfach ja Frauen, anzukommen und dann irgendwann auch in der Industrie oder doch eben eher was für den Massengeschmack?
Wenn Sie die meisten Schuhe betrachten, die in Deutschland verkauft werden, dann werden Sie mit Erschrecken feststellen, die sind total einfallsreich schwarz.
Stimmt, ja. Ich trage auch gern schwarze Schuhe.
Wenn Sie in ein Schuhhaus gehen, dort wird der überwiegende Teil schwarz sein. Die werden natürlich auch noch andere verrückte Schnitte ausstellen, einfach um den Eyecatcher zu haben. Wegen schwarzen Schuhen kommt keiner in Schuhladen. Leider kommen die meisten mit schwarzen Schuhen wieder raus. Also insofern muss man da durchaus unterschiedlicher Art rangehen. Natürlich muss es Schuhe geben, die etwas Besonderes sind. Menschen mögen auch nur das Besondere. Aber ich muss Schuhe herstellen, die letztendlich kommerziell verkaufbar sind.
Und diese Balance müssen Ihre Schülerinnen und Schüler hinkriegen.
Genau so ist es.
Sagt Stefan Seidenschnur von der Deutschen Schuhfachschule Pirmasens. Wenn er denn mal gefunden ist, der rundherum passende, ebenso bequeme wie schicke Schuh, dann will er auch gepflegt werden. Abgewetzte Schnürsenkel, schiefe Absätze, zu viel Staub und Dreck verbieten sich einfach, zumindest in manchen Berufen. Anderswo aber gehören saubere Schuhe ausnahmslos für alle und überall zur Alltagskultur. Zum Beispiel in Kenia.
Ask my shoes, please, Kiatu.
Wenn du wissen willst, was ich alles erlebt und durchgemacht habe, frag meine Schuhe, denn schließlich sind sie immer mit mir unterwegs. Das bekannte Lied der Gruppe Heart the Band zeigt, dass viele Kenianer und Kenianerinnen eine besondere Beziehung zu ihren Schuhen haben. Manche tragen sogar mehrere mit sich herum.
Am Tag habe ich ungefähr 3 Paar dabei. Im Büro ziehe ich andere Schuhe an und wenn es regnet, trage ich in der Stadt wieder ein anderes Paar.
When it's raining, I put on other shoes.
Denn es wäre undenkbar, im Büro mit schlammigen Schuhen herumzulaufen. Schuhe müssen sauber sein, sonst wird es peinlich. Das finden Frauen wie Männer.
It's embarrassing, it's really embarrassing. It's not a good picture.
Man gibt dann kein gutes Bild ab. Von dieser Einstellung lebt in Kenia ein ganzer Geschäftszweig. Schuhputzer John Mwoki wienert, was das Zeug hält. Sein Kunde hat es eilig. Die Schuhe müssen auf Hochglanz gebracht werden, bevor der Bürojob in Nairobis Innenstadt beginnt. Er ist einer von vielen Stammkunden.
Ich komme 2-mal am Tag hierher. Wenn ich zum Beispiel beruflich ins Industriegebiet musste, sind meine Schuhe danach staubig. Bevor ich zurück ins Büro gehe, muss ich dann zum Schuhputzer, damit er sich darum kümmern kann.
Wie auf einem Thron sitzt Samson Matilo vor dem Schuhputzer. In Nairobi sind diese Throne großzügig über das ganze Stadtgebiet verteilt. Vor allem in der Gegend, wo es viele Büros und Banken gibt. Wer dort arbeitet, kann sich nur mit blank gewienerten Lederschuhen blicken lassen.
That's why now you find in a town like Nairobi. Each and every corner there is a shoe shiner.
Darum findest du in einer Stadt wie Nairobi an jeder Ecke einen Schuhputzer. Denn da gehst du jeden Tag als erstes hin, wenn du in die Stadt kommst. Zu Hause habe ich zwar auch Putzmittel, ich könnte meine Schuhe selber putzen, aber die Zeit fehlt.
Die Hochglanzpolitur bei Schuhputzer John Mwoki kostet umgerechnet weniger als 1 Euro. Trotzdem kommt da über einen Monat schon einiges an Ausgaben zusammen. Der Schuhputzer hat darum eine besondere Klientel im Blick.
Meine Kunden sind Leute, die Geld haben. Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit, bedanken sich und kommen am nächsten Tag wieder.
Saubere Schuhe wollen aber nicht nur die Geschäftsleute in der Stadt. Auch in den Slums legen viele Wert darauf. Selbst wenn die Schuhe nicht nur zweiter, sondern dritter oder vierter Hand sind. Sie sollen ordentlich aussehen. Dass Ausländer, beispielsweise von Hilfsorganisationen, mit dreckigen Turnschuhen herumlaufen, können viele hier nicht verstehen.
Ich finde nicht, dass wir uns mit ihnen vergleichen sollten. Wenn wir meinen, dass unsere Schuhe ordentlich aussehen sollen, dann ist das so.
Jede Gesellschaft hat da ihre eigenen Auffassungen. Für sie ist es nicht so wichtig wie für uns.
It's not as important as it is for us.
Gar kein Verständnis gibt es dafür, wenn manche Deutsche oder US-Amerikaner dreckige Schuhe sogar cool finden. Ein Kenianer würde sich schämen. Doch über alle kulturellen Unterschiede hinweg gibt es eine Gemeinsamkeit. Manche Frauen haben einen Schuh-Tick und brauchen zu jedem Outfit einen anderen Schuh.
Shoes is the most important thing, first of all.
Schuhe sind das Wichtigste. Sie machen dich aus. Wenn ein Mann dich zum ersten Mal sieht, wenn ihr ein Date habt, dann guckt er zuerst auf die Schuhe.
The first thing he'll notice is the shoes.
Denn schließlich haben Schuhe ja eine Geschichte zu erzählen. Wenn du wissen willst, wer ich bin, frag meine Schuhe.
Aus Nairobi, Antje Dikans über die Liebe der Kenianer zum blank polierten Schuh. Welche Art Schuhe tragen eigentlich Asterix und Obelix? Ungeachtet ihres Größenunterschieds sind sie beide regelmäßig mit den gleichen, leicht unförmigen braunen Tretern zu sehen. Geschlossen natürlich, Sandalen tragen nur die Römer. Mit denen müssen sich die Gallier auch im neuen Asterix-Band wieder rumschlagen, aber vor allem mit einem aufmüpfigen Teenager, mit der Tochter des Vercingetorix, die einem tatsächlich weltbekannten Teenager verblüffend ähnelt.
Quand j'ai vu sortir Greta Thunberg, j'ai dit tiens, on va nous poser la question.
Als Greta Thunberg bekannt wurde, hat Autor Jean-Yves Ferry mit einer Frage gerechnet. Er und Zeichner Didier Conrad müssen bei der Heldin des neuen Asterix-Bandes ungewollt an die junge Klimaaktivistin aus Schweden denken. Nicht nur wegen ihrer geflochtenen Haare. Adrenalin, so heißt die Tochter des Vercingetorix, hat ihren eigenen Kopf und bringt Asterix und Obelix ganz schön auf Trab. Sie ist auf der Flucht vor den Römern und versteckt sich im Dorf der unbeugsamen Gallier, Dabei stellt sie einiges in Frage, sagt Jean-Yves Ferry. Das Dorf lebt halt etwas in seiner Routine. Das sind schon ein paar schnauzbärtige Machos. Und es geht um die Schwierigkeiten dieses jungen Mädchens. Sie kommt nicht an und tritt groß als Tochter von Vercingetorix auf. Gerade weil sie die Tochter dieser Persönlichkeit ist, will sie ihre eigene Stimme finden und sagen, ich existiere für mich alleine. Das neue Asterix-Abenteuer hat Elemente einer Coming-of-Age-Geschichte. Die Jugend steht im Mittelpunkt. Passend dazu heißt ein anderer gallischer Teenager Selfix. Die Figur der Adrenalin lebt auch von modernen Details. Der Halsreif, Machtsymbol ihres berühmten Vaters, sieht bei ihr aus wie ein paar Kopfhörer. Zeichner Didier Conrad wollte eine Figur erschaffen, die ihre eigene Geschichte trägt. Die Figur gestaltet sich als Gegenentwurf zu dem, was man kennt. An jungen Frauen in Asterix gab es zum Beispiel Falbala und Sasa. Bei uns ist das Mädchen Tochter eines Häuptlings und hat diese kriegerische Seite. Und sie ist weniger feminin als das, was traditionell als feminin gilt. Den Zeitgeist erfassen und dabei Charme und Witz der Serie beibehalten. Vor dieser Herausforderung stehen Jean-Yves Ferry und Didier Conrad seit 2013. Die Tochter des Vercingetorix ist ihr viertes gemeinsames Asterix-Abenteuer. Der Respekt vor dem Werk von Uderzo und Goscinny ist dabei unverändert groß. Trotzdem, sagt Zeichner Didier Conrad, habe der Druck mit den Jahren etwas nachgelassen. Wir arbeiten an jedem Band und denken, das könnte der letzte sein. Das macht es uns einfacher, weil es eben auch eine so große Serie ist. Wenn wir wüssten, okay, noch 10 Alben, dann würden wir unsere Anstrengungen vielleicht einteilen. So geben wir bei jedem neuen Band alles. Der Verlag hofft auf einen weiteren Erfolg im Asterix-Jubiläumsjahr. 2 Millionen Exemplare gehen alleine in Frankreich auf den Markt. Dazu kommt weltweit eine Erstauflage von 5 Millionen Alben in 15 Sprachen. Autor und Zeichner überlegen, ein Exemplar an Greta Thunberg oder ihre Eltern zu schicken.
On va envoyer l'album à Greta, je pense. Ou à ses parents.
Eine schwedische Übersetzung des neuen Asterix, die gibt es jedenfalls.
Asterix und Obelix feiern in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag und beschenken sich selbst mit dem neuesten Band der Reihe, die Tochter des Vercingetorix. David de Verdange hat Autor und Zeichner getroffen. Und noch ein Comic aus Frankreich ist frisch erschienen zu einem sehr anderen und sehr ernsten Thema. Der Zeichner Luz hat bei der satirischen Zeitschrift Charlie Hebdo gearbeitet. Durch einen Zufall war er nicht in der Redaktion, als islamistische Terroristen 2015 einen Anschlag verübten. Jetzt schaut Luz zurück auf den gemeinsamen Redaktionsalltag und versucht, mit dem Tod der Kollegen umzugehen. Sein Buch heißt Wir waren Charlie.
HR Info. Der Büchercheck.
Der Zeichner Luz zeichnet sich selbst. Er kann nicht schlafen. Nackt sitzt er auf der Couch und öffnet ein Bier nach dem anderen. Jedes Mal begleitet von elektronischen Juhu-Rufen des roten Homer-Simpson-Flaschenöffners. Ein Geschenk von Sharp, dem ehemaligen Chefredakteur und Zeichnerkollegen bei Charlie Hebdo. In diese Situation, eine Nacht ohne Schlaf, aber voller Erinnerungen, sind die verschiedenen Anekdoten eingebettet, die Luz aus dem Alltag von Charlie Hebdo erzählt. Natürlich gezeichnet als kurze Comics.
Worum es geht.
In Comics von jeweils rund 10 Seiten erzählt Luz, wie er lange das Küken in der Redaktion war und was er in den 25 Jahren dort alles lernte. Etwa Musiker bei ihren Konzerten auf der Bühne live zu zeichnen. Wie er sein erstes Titelblatt bei Charlie Hebdo bekommt. Und. Bei der Schilderung all seiner verrückten Erlebnisse und Reportagestreifzüge für Charlie Hebdo geht es Luz aber vor allem um die Kollegen. Sie sind Luz über die Jahre immer mehr ans Herz gewachsen. Viele waren für ihn Mentoren, allen voran der stille Cabu mit der Pilzfrisur, der sogar blind in der Hosentasche zeichnen konnte. Oder der alte GB mit den Tränensäcken, der wunderbar lakonisch mit Kippe im Mundwinkel über die Kraft des Zeichnens philosophieren konnte.
Seien wir ehrlich. Man zeichnet mehr für sich selbst als für die anderen, um sich selbst zu lesen und gelesen zu werden, um nicht allein zu sein. Wir zeichnen Ideen, manchmal zeichnen die Ideen aber auch uns. Wenn ein Leser bei einer deiner Zeichnungen denkt, das ist genau die Idee, die ich hatte oder haben wollte, und sich dann deine Zeichnung ins Büro hängt oder auf sein Klo, dann machst du Revolution.
Luz will nichts weniger als die vielköpfige Redaktion von Charlie Hebdo wieder zum Leben erwecken. Und das gelingt ihm. Durch seine einfühlsamen Schilderungen, aber auch die kruden, witzigen Anekdoten. Wir lernen die einzelnen Redaktionsmitglieder tatsächlich kennen und lieben, mit all ihren Stärken und schrägen Marotten. Lys zeichnet die Kollegen im chaotischen Redaktionsalltag, beim Saufen, Kette rauchen, Streiten ums Titelblatt.
Wie es geschrieben ist.
Der erzählerische Rahmen der durchwachten Nacht ist mit knappen, schnellen Tuschestrichen hingeworfen, in schwarzer und blauer Tinte. Das Ergebnis wirkt traumartig bis albtraumartig verzerrt. Man sitzt fast selbst im Halbschlaf neben Lys auf dem Sofa. Dazwischen, immer wieder chronologisch eingebettet, die Anekdoten aus dem Charlie Hebdo-Alltag. Sie sind ganz einfach gezeichnet, schwarz-weiß im typischen Lys-Stil, quick and dirty, fast krakelig und karikaturesk überzeichnet. Auch die liebgewonnenen Kollegen mit dicker Knubbelnase oder hasenartigen Vorderzähnen. Die Anekdoten sind allesamt auf eine Schlusspointe hin erzählt. Es klingt deplatziert, aber gerade das macht das Buch zu einer gelungenen Gratwanderung zwischen Humor und Trauer.
Wie es gefällt.
Ich habe beim Lesen viel gelacht, aber am Ende war ich vor allem eins, berührt. Und das heißt, Lys hat viel erreicht. Vor dem Attentat 2015 kannte ich das Satiremagazin Charlie Hebdo nur vom Namen her. Dann vor allem als abstraktes Symbol für unsere bedrohte Meinungs- und Pressefreiheit. Lys hat Charlie Hebdo mit diesem Comic zu deutlich mehr gemacht. Durch ihn habe ich die Redaktion nah und ungeschminkt kennengelernt. Und all die Zeichner, die beim Attentat getötet wurden. Ich werde jeden Einzelnen vermissen.
HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Tanja Küchle über das Buch »Wir waren Charlie« des französischen Comiczeichners Lys, erschienen im Reproduktverlag und zu haben für 29 Euro. Wir bleiben in Paris. Dort im Louvre hängt das bekannteste Gemälde der Welt, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Er starb vor 500 Jahren. Aus diesem Anlass hat der Louvre in dieser Woche eine große Da Vinci-Ausstellung eröffnet, mit mehr als 150 Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen und Manuskripten, viele davon Leihgaben aus aller Welt. Bis zu dieser Eröffnung war es ein weiter Weg.
Vincent Deliuvin ist am Ziel. 10 Jahre hat der Chefkonservator des Louvre zusammen mit seinem Kollegen Louis Franck die Ausstellung vorbereitet. Aber 10 Jahre, das erscheint Deliuvin, alles andere als enorm. Leonardo ist ein dermaßen herausfordernder Künstler, dem man einfach so viel Zeit widmen muss. Er war so universell, auf so vielen Gebieten tätig. Wir haben allein 4000 Seiten Manuskripte von ihm durchgearbeitet. Das war notwendig, um ihn historisch einordnen zu können. Es ist normal, dass man Jahre braucht, um Leonardo zu verstehen. Was der Kurator nicht erwähnt, nervenzehrende Verhandlungen um die Leihgaben aus anderen Museen. So entschied sich erst vor einigen Wochen, dass die berühmte Zeichnung »Der vitruvianische Mensch« aus Venedig gezeigt werden kann. Ein italienisches Gericht hatte die Ausfuhr untersagt und erst Kontakte auf höchster politischer Ebene haben die Blockade aufheben können. Aber am Ende hat Deliuvin das Ziel erreicht, die bislang umfassendste Ausstellung zum Werk des italienischen Universalgelehrten zusammenzustellen. Wir bieten den Besuchern die größte Sammlung von Gemälden Leonardos, die wichtigsten Zeichnungen und die schönsten wissenschaftlichen Schriften. Natürlich fehlt immer das eine oder andere Werk, das man gern dabei hätte. Aber das Wesentliche ist da. Mit den fehlenden Werken meint Vincent Deliuvin insbesondere das Gemälde Salvator Mundi, dessen Zuordnung zu Leonardo zwar umstritten ist, aber dennoch vor 2 Jahren für 450 Millionen Dollar verkauft wurde und damit das teuerste Kunstwerk aller Zeiten ist. Wer das Bild nun besitzt, ist unbekannt. Aber sollte der Besitzer sich melden, werde ein Platz in der Ausstellung freigemacht, versichert der Kurator. Nicht direkt Teil der Sonderausstellung ist auch die Mona Lisa. Die ist weiter auf ihrem angestammten Platz im Louvre zu sehen. Aber dennoch spielt das wohl berühmteste Bild der Kunstgeschichte eine prominente Rolle. Mittels Infrarottechnik haben Spezialisten die unteren Schichten des Gemäldes sichtbar gemacht und viel Neues über Leonardos Maltechnik und das Modell selbst herausgefunden. Diese Technik ist faszinierend, weil man die wunderbaren Effekte Leonardos besser versteht. Zum Beispiel Mona Lisas so schön drapiertes Kleid. Es ist so fein und durchsichtig gemalt, dass man klar erkennen kann, dass Mona Lisa eben nicht schwanger war, wie oft vermutet, sondern dass sie eine sehr feine Taille hatte. Die Frau eines florentinischen Geschäftsmanns war zur Zeit der Porträtierung 24 Jahre alt und hatte schon 5 Kinder geboren. Das und etliches mehr über Mona Lisa kann man in einer 7-minütigen Virtual-Reality-Präsentation erfahren. Es ist das erste Mal, dass der Louvre mit dieser Technik arbeitet.
Aus Paris Martin Bohne über die Da Vinci-Ausstellung im Louvre, zu sehen bis 24. Februar 2020. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.